Okay, also, wir haben jetzt in den ersten beiden Teilen gesehen, wie Security auf der Windows-Plattform lokal funktioniert. Das heißt, wie ich mich lokal anmelde, wie ich einen Token bekomme, wie ich meine Identität wechseln kann zur Laufzeit. Der letzte Teil soll mal kurz zeigen, wie das Ganze im Netzwerk funktioniert. Sprich, wir haben ja. Bei der lokalen Anmeldung ist alles relativ einfach. Und unser Passwort, unser Windows-Passwort ist in der Registry gespeichert. Und wenn ich mich anmelde am lokalen System, muss die LSA nichts anderes tun, als das Passwort, das ich eingebe, vergleichen mit dem Passwort, das in der Registry abgelegt ist. Wenn ich aber jetzt im Netzwerk mit einem Server kommunizieren will, dann weiß der Server mein Passwort gar nicht. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Personen, die das Passwort wissen, nämlich ich selber und die Autorität, die den Account ausgestellt hat. Mit anderen Worten, die Herausforderung beim Netzwerk-Authentifizierung ist, wie kann ich mich anmelden an diesem Server, ohne dass ich dem Server mein Passwort sagen muss. Und in Windows-Domänen kommt hier ein Protokoll zum Einsatz, das nennt sich Kerberos. Kerberos ist der. Kerberos kommt von diesem dreiköpfigen Höllenhund, der interessanterweise den Ausgang der Hölle bewacht, nicht den Eingang. Ja. Und es gibt manche Menschen, die sagen, dass die Entwickler von Kerberos einfach nur schlecht geträumt haben. Andere sagen, es hat was mit den drei Teilen des Protokolls, also den drei Köpfen praktisch zu tun, des Protokolls. Wir werden gleich sehen, wie das Protokoll funktioniert und warum es für Entwickler wichtig ist, zumindest in Grundzügen zu verstehen, wie Kerberos funktioniert. Okay, von der Idee her haben wir bei Kerberos drei Beteiligte, deswegen auch die drei Köpfe. Ja. Wir haben den Client, wir haben den Server und wir haben was in Kerberos der sogenannte Key Distribution Center heißt. Microsoft hat das Ganze abgekürzt und nennt das Domain Controller. Und Kerberos übrigens, wer es nachlesen will, Kerberos ist RFC 1510. Da ist es alles genau dokumentiert. Und die Frage ist jetzt folgende: Wenn der Client, sagen wir mal hier, das ist Alice, wie immer, und Bob, das bekannteste Paar in der IT-Industrie, wenn die miteinander reden möchten, also Alice möchte praktisch auf einen Dienst zugreifen, der auf dem Bob-Server läuft. Das könnte zum Beispiel sein, das hier könnte der Explorer sein und das hier könnte ein File-Shared sein auf einem File-Server. Wie kann Alice sich mit Bob authentifizieren, ohne dass wir das Passwort zu Bob schicken müssen, weil vielleicht trotz Paar Bob Alices Passwort nichts angeht. Ja? Und hier kommt ein Protokoll zum Einsatz, wie gesagt, Kerberos, das das Ganze durchführt und der Domain Controller ist praktisch so eine Art Instanz, die die beiden zusammenbringt zur Laufzeit. Das heißt, Alice hat einen Account beim Domain Controller, den Domain Account, also Domäne Backslash Alice. Bob hat einen Account, Domäne Backslash Bob und beide vertrauen dem Domain Controller. Und wann wird das Vertrauen hergestellt? In dem Moment, wenn die Maschine hier, diese beiden Maschinen, zur Domäne hinzugefügt werden. Okay, das heißt also, wie das Ganze technisch funktioniert, ist folgendermaßen. Alice sagt, hey, gib mir mal ein sogenanntes Ticket für Bob. Ich möchte mit Bob reden. Bitte hilf mir, dass Bob mich praktisch akzeptiert als Client. Und was der Domain Controller zurückliefert, ja, sind zwei Dinge. Nämlich einmal ein sogenannter Session Key. Das ist nichts anderes als eine Zufallszahl, kann man sich vorstellen, eine große Zufallszahl, die verwendet werden kann später für Kryptographie. Und dieser Session Key ist verschlüsselt mit dem Master Key von Alice. Und der Master Key von Alice ist Alice Passwort. Das heißt mit anderen Worten, Der Domain-Controller schickt diesen Session-Key zurück zu Alice und verschlüsselt ihn mit Alices Passwort. Da nur Alice ihr eigenes Passwort kennt, kann auch nur Alice diesen Schlüssel entschlüsseln wieder. Im gleichen Zuge schickt der Domain-Controller eine zweite Datenstruktur, die nennt sich das Service-Ticket. Und in dem Service-Ticket steht zum Beispiel drin, der Request kommt von Alice, ist für Bob, noch ein paar andere Sachen und der gleiche Session-Key, der auch in dem Paket enthalten ist, ist hier auch enthalten, aber dieses Paket ist verschlüsselt mit dem Master-Key von Bob, sprich Bobs Passwort. Das heißt, was Alice jetzt hat, sind zwei Datenstrukturen. Einmal ein Schlüssel, den nur sie lesen kann, und eine Datenstruktur, die einen Schlüssel beinhaltet, den nur Bob lesen kann. Der nächste Schritt, um mit Bob eine Log-On-Session aufzubauen, ist, dass Alice dieses Service-Ticket an Bob schickt. Jetzt ist die Frage, reicht es aus? Reicht es aus, dass Alice dieses Service-Ticket, was vom Domain-Controller kam, an Bob schickt, damit Bob sagt, alles klar, du bist Alice? Und die Antwort ist nein. Ja, die Sache ist folgendermaßen, wenn hier irgendwie der nicht ganz bekannte Dritte, oder die bekannte Dritte, ist Mallory. Mallory für malicious oder auch Eve für evil. Und die hört auf dem Kabel. Ja? Und wenn natürlich Mallory oder Eve, egal, dieses Service-Ticket abfangen könnte vom Kabel und es wieder, also replayen, also widerspielen könnte an Bob, dann könnte Mallory Alice impersonieren. Und das ist natürlich was wir nicht wollen. Das heißt, es gibt noch einen nächsten Schritt. Also alleine das Schicken des Service-Tickets reicht nicht aus, um sozusagen zu beweisen, dass Alice Alice ist und Bob ihr das glaubt. Der nächste Schritt ist, wie kann Alice beweisen, dass sie Alice ist? Und das geht eigentlich überraschend einfach. Und zwar, was Alice tut, ist, sie schaut auf ihre Uhr. Ja, auf die Uhr an der Wand. Und nimmt ihren Namen plus die Uhrzeit und schickt das auch an Bob. Und dieses Mal verschlüsselt sie das hier, dieses Datenpaket, mit dem Session Key. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Wenn jetzt Bob dieses Datenpaket bekommt und es mit dem Session-Key, der im Service-Ticket enthalten ist, entschlüsseln kann und der Name Alice stimmt überein mit dem Namen im Session-Ticket und die Uhrzeit ist nicht weiter auseinander als 5 Minuten, sprich Bob schaut auch auf seine Uhr, was hat dann Alice bewiesen? Alice hat bewiesen, dass sie den Session-Key kennt. Und der Session-Key existiert in zwei Varianten. Einmal verschlüsselt mit dem Passwort von Alice und einmal mit dem Passwort von Bob. Mit anderen Worten, wenn Alice beweisen kann, dass sie den Session-Key kennt in diesem Paket, hat sie bewiesen, dass sie das Passwort von Alice kennt. Und per Definition kennt nur der Domain-Controller und Alice das Passwort. Sprich, es kam nicht vom DC, also muss es von Alice gekommen sein. Okay? Das heißt, in anderen Worten, Alice schickt das Session-Ticket zu Bob und schickt einen sogenannten Authenticator auch zu Bob, indem sie beweist, dass sie das Geheimnis kennt. Und das Geheimnis ist der Session-Key. Damit weiß Bob, dass er mit Alice spricht. Das ist aber normalerweise nicht gut genug. Was wir genauso haben wollen ist, dass Bob auch beweisen kann, dass er Bob ist, bevor wir zum Beispiel über unsere Verbindung irgendwelche vertraulichen Daten schicken. Ja? Das heißt, wir wollen wissen, dass wir mit dem richtigen Server verbunden sind. Und was Bob macht, ist Folgendes. Er schickt auch einen Authenticator, in dem steht drin Bob. und seine aktuelle Uhrzeit. Und das verschlüsselt er auch mit dem Session Key. Das heißt, wenn das Paket zurückkommt zu Alice und Alice mit dem Session Key aus ihrem Paket diese Datenstruktur entschlüsseln kann, hat Bob bewiesen, dass er in der Lage war, diese Datenstruktur zu entschlüsseln. Also in anderen Worten, er hat bewiesen, dass er das Passwort kennt und damit das Service-Ticket entschlüsseln konnte. Und Alice hat bewiesen, dass sie das Passwort kennt und damit den Session-Key entschlüsseln konnte. Und damit sind die beiden sozusagen zusammengebracht, ja, elektronisch. Und dieses Verfahren hier, das mit der Uhrzeit, ist ein Verfahren, das Kerberos verwendet. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass alle Maschinen in einer Domäne mit der Uhrzeit des Domain-Controllers synchronisiert werden. Weil wenn diese Uhrzeit hier länger als 5 Minuten auseinander geht, sozusagen, ist dieser Austausch ungültig. Das heißt, wenn der Authenticator älter ist als 5 Minuten, wird er zurückgewiesen vom Server-System. Und das ist der Grund, ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt einen Grund, warum ein Benutzer die Zeitzone ändern darf, aber nicht die Uhrzeit. Und der Grund dafür ist, wenn ein Benutzer die Uhrzeit ändern könnte auf seinem System, dass sie mehr als 5 Minuten auseinanderklafft von der Domänenuhrzeit, dann würde die gesamte Authentifizierung fehlschlagen in der Domäne. Und deswegen ist die Uhrzeit ändern ein privilegierter Vorgang unter Windows. Die Zeitzone ändern ist erlaubt. Was jetzt Alice macht, und das macht dieses Protokoll sehr, sehr effizient, ist, Alice hat einen sogenannten Ticket Cache. Das ist eine Datenstruktur, die in der Log-On-Session lebt. Und wir erinnern uns, Log-On-Sessions sind praktisch die Dinger, die angemeldete Benutzer zusammenhalten, sozusagen. Das heißt, was sich Alice merkt für die Zukunft, ja, ist letztendlich, dass sie etwas hat, das gut genug ist, um mit Bob zu reden. Und was speichert sie ab? Den Session Key plus das Service Ticket. Mit anderen Worten, wenn jetzt Alice 5 Stunden später wieder mit Bob reden muss, muss sie nicht diesen initialen Handshake machen mit dem Domain Controller, sondern sie kann ihr gecachtes Service Ticket mitsamt dem Session Key verwenden, um diesen Handshake ab hier wiederum anzustoßen. Mit anderen Worten, und das macht Kerberos sehr effizient, diese Service-Tickets haben typischerweise eine Lebensdauer von 10 Stunden. Sprich, Alice muss nur alle 10 Stunden mit dem Domain-Controller reden, um sich Service-Tickets zu besorgen für den Server, mit dem es reden will, im Netzwerk. Für alle anderen Interaktionen zwischendrin werden diese Daten in der Log-On-Session gecached und damit ist der Domain-Controller aus dem Spiel hier. Ja? Okay, das ist also praktisch die grundlegende Idee, wie Kerberos funktioniert. Und hier sind auch die drei Köpfe, wenn man so will. Ja. Und in der Zusammenfassung sieht das Ganze so aus. In Schritt 1, wir fordern ein Ticket an für Bob. Schritt 2, wir bekommen das Ticket und einen Schlüssel zugeflüstert, sozusagen. Schritt 3, wir senden das Ticket mitsamt dem Authenticator, also praktisch der Datenstruktur, die mit der Uhrzeit verschlüsselt ist, an den Empfänger. Und Schritt 4 heißt das Ticket cachen für spätere Benutzung. Und Schritt 5 ist optional, aber typischerweise aktiv, dass der Server sich gegen den Client authentifiziert. Und danach haben wir zwei Dinge erreicht letztendlich. Der erste Fall, sogar drei. Alice weiß, dass sie mit Bob redet. Bob weiß, dass er mit Alice redet. Und sie haben ein Geheimnis, nämlich den Session Key, den nur die beiden jetzt kennen. Und den können sie verwenden, um danach Daten zu verschlüsseln und zu signieren. Und damit können wir geschützt Daten austauschen übers Netzwerk. Zum Beispiel, wie gesagt, Alice könnte sein eine Client-Maschine, die zum Beispiel über einen Netzwerk-Share auf einen Service oder auf einen File-Server zugreift. Und was passiert im Rahmen des Kerberos-Handshakes ist, und das werden wir gleich auch noch sehen, ist, dass praktisch hier eine Log-On-Session erzeugt wird, für Alice. Und zwar eine sogenannte Network-Log-On-Session. Sprich, Network-Log-On-Sessions sind praktisch wie, als hätte man sich physikalisch vor der Maschine angemeldet, aber man bekommt keinen Desktop. Ja, sprich, man hat nur eine Netzwerkverbindung sozusagen. Und das Ergebnis von einer Network- oder von einer Log-On-Session ganz allgemein ist, dass der Service den Token bekommt für den Client. Sprich, ich habe jetzt Zugriff auf den Token von Alice und in dem Token, wir erinnern uns, sind drin die Gruppen, die Privilegien und so weiter. Das heißt, der Server kann jetzt aufgrund des Tokens wiederum Sicherheitsentscheidungen treffen, was Alice darf übers Netzwerk in diesem System. Zum Beispiel kann der Service Alice impersonieren. Ja, wir haben vorhin gesehen, wie man manuell impersoniert mit Log-On-User. Der Service kann jetzt Alice impersonieren, um zum Beispiel im Auftrag von Alice Aktionen durchzuführen auf dem Zielsystem. Zum Beispiel, wenn das ein File-Server wäre und der File-Server läuft als Local System zum Beispiel, dann würde das ja bedeuten, dass dieser Prozess, der als Local System läuft, auf jede Datei Zugriff hat auf dem System. Wir wollen aber nur die Dateien rausliefern, auf die Alice Zugriff hat. Und was ist das Einfachste für den Service rauszufinden, ob Alice Zugriff hat? Na, ganz einfach, indem Alice impersoniert wird und mit diesem impersonierten Account versucht wird, auf die Datei zuzugreifen. Und dann kommt die ganz normale NT-Kernel-Security ins Spiel. Die checkt den Thread-Token in dem Fall gegen die X-Control-Lists und wir haben eine ähnliche Situation, als würde Alice physikalisch vor der Maschine sitzen und versuchen, die Datei zu öffnen, nur dass das diesmal eben übers Netzwerk funktioniert. Das ist also die große Idee dahinter. Wo wird Kerberos verwendet? Zum Beispiel im IIS, im SQL-Server, SMB, also das File-Sharing-Protokoll, in COM+, RPC und IPsec. Das sind so die großen Protokolle, die Kerberos verwenden. Und man sieht, dass nicht jedes Protokoll den gesamten Kerberos-Stack implementiert. Ja? Das heißt, wenn wir nochmal hier hinschauen, das hier machen alle, nämlich die Authentifizierung, aber nicht alle verwenden diesen Session-Key danach, um die Verbindung zu schützen. Zum Beispiel beim IIS wird Kerberos verwendet für die Authentifizierung, aber für den Transportschutz SSL. Bei SQL Server ist es ganz genauso. SMB, also das File-Sharing-Protokoll, macht Kerberos Authentifizierung, aber keine Verschlüsselung, sondern nur Signaturen. Was übrigens auch ganz interessant ist, wer das nicht weiß, wer Daten, die ich mir von einem Netzwerk-Share hole, im Netzwerk, gehen im Klartext übers Kabel. Also irgendwie meine Gehaltslohnabrechnung, Excel-Tabelle oder so, würde im Klartext übers Kabel gehen. Um SMB das beizubringen, gibt es IPsec. IPsec ist ein Protokoll, was obendrauf noch gelegt wird auf SMB und dann mir so Dinge gibt wie Verschlüsselung zum Beispiel. Und COM plus RPC sind, sage ich mal, die Protokolle, die nativen Windows-Protokolle, die Kerberos voll verwenden und, sage ich mal, der Vertreter von einem neuen Produkt, das Kerberos voll unterstützt, wäre die WCF zum Beispiel. Wenn ich in einer Windows-Domäne Daten austauschen will, ja, zum Beispiel über Sockets, ja, kann ich Kerberos selbst verwenden und kann die eingebauten Mechanismen von Windows wiederverwenden sozusagen, um meinen eigenen Programmen A, Windows Authentication beizubringen und B, um den Transportschutz von Kerberos zu verwenden. Und das geht folgendermaßen. Ab dem .NET Framework 2.0 gibt es eine Klasse, die heißt Authenticated Stream. Und davon gibt es zwei Implementierungen, nämlich einmal SSL Stream, um SSL über beliebige Socket-Verbindungen drüber zu legen. Und es gibt Negotiate Stream. Und Negotiate Stream ist die Kerberos-Implementierung im .NET Framework. Von der Idee her genial einfach. Und zwar, ich habe einen ganz normalen Stream, typischerweise ein Network Stream, also ein Socket zum Beispiel. Und den programmiere ich ganz normal, sprich so, wie ich einen ganz normalen Socket programmieren würde. Und um diesen Socket Kerberos beizubringen, wrappe ich ihn in einem Negotiate-Stream. Das war's letztendlich. Das heißt, wir sprechen Network Stream ganz normal und der Negotiate Stream außenrum macht die Authentifizierung und den Schutz des Datenaustauschs. Wie geht das Ganze? Und zwar folgendermaßen, sowohl der Client als auch der Server müssen sich einigen über gewisse Sicherheitsanforderungen. Ja? Zum Beispiel sagt der Server, wer er ist. Der Server sagt, was ist mein erforderlicher Schutzlevel? Schutzlevel kann sein, kein Schutz, signiert oder signiert und verschlüsselt. Also die Daten, die auf dem Kabel ausgetauscht werden. Und er kann zum Beispiel sagen, wenn der Token ankommt bei mir, dann will ich mit dem zum Beispiel, ich will in der Lage sein, diesen Token zu nehmen und reinzuschauen. Das wäre das Einfachste. Denn dann kann ich sagen, ich will den Token impersonieren können auf der Zielmaschine oder ich will den Token delegieren können. Und delegieren heißt, dass der Server wiederum eine weitere Netzwerkanfrage macht mit dem Token des Clients. Der Server sagt also praktisch die erforderlichen Maßnahmen und der Client sagt, was er davon mitmachen möchte sozusagen. Ja? Der Client gibt mit seine Credentials, der sagt, ich hätte gerne diesen Protection Level, also verschlüsseln, signieren und so weiter. Und der Client sagt, maximal erlaube ich dem Server, meinen Token zu impersonieren. Ja? Und wenn die beiden zusammenkommen von den Settings her, dann findet die Kerberos-Verbindung statt. Ja? Der Code ist denkbar einfach. Hier ist ein ganz normaler TCP-Client, mit dem connecte ich mich und dann kann ich diesen Network-Stream einfach wrappen in diesem Negotiate-Stream. Und dann rufe ich diese Authenticate-as-Client-Methode auf und ab dem Zeitpunkt geht mein ganzer Verkehr authentifiziert und geschützt übers Kabel. Der Server sieht fast identisch aus. Ja? Er öffnet den Listener, wrappt den Listener in einem Negotiate Stream, ruft die Authenticate as Server Methode auf und ab dem Zeitpunkt gehen alle Daten geschützt übers Kabel und danach, und das ist sehr, sehr wichtig, bekomme ich über diesen Stream .remoteIdentity die Identität des Clients raus und diese Remote Identity ist vom Typ Windows Identity, sprich alles das, was wir schon gelernt haben. Das heißt, damit habe ich einen Token, damit weiß ich, wer der Client ist, damit weiß ich, in welchen Gruppen der Client ist und ich kann den Client impersonieren, zum Beispiel. Okay. Machen wir mal Folgendes. Das, was wir eben gesehen haben hier, gibt es hier auch als Visual Studio Code. Das heißt, wir haben hier den Server, der eine Connection aufmacht und wir haben den Client, der Daten sendet. Und ich möchte mal jetzt einen Angreifer simulieren, indem ich hier einen TCP-Trace dazwischen schalte. Das heißt, ich werde mich dazwischen schalten im Sinne von, der Client connected auf Port 4241 und ich leite das Ganze weiter auf 4242, auf den Server sozusagen. Das heißt, ich würde jetzt hier hingehen und sagen, der Client connected auf 4241 und der Server hört auf 4242 und in der Mitte ist unser TCP-Tracer. Okay, ich starte mal den Server, starten den Client und jetzt sollten wir auf dem Server sehen, hallo Klartext-Server und das ist auch das, was der Angreifer sehen würde auf dem Kabel. Also genau den Text, den wir verschickt haben. Also es soll unsere Mission jetzt sein, das Ganze umzuschreiben auf Kerberos. Das würde folgendermaßen funktionieren. Wir connecten mit der Maschine und sagen jetzt hier, var negotiate stream is new negotiate stream. Und hier geht rein, der Inner Stream, das wäre dann praktisch Client Get Stream. So, und dann würde der Client den Authentifizierungsvorgang anstoßen. So, was brauche ich jetzt hier? Ich brauche meine Credentials. Es gibt hier eine Klasse, die heißt Credential Cache. Credential Cache. Dort Default Network Credentials. So, der nächste Punkt ist, wir erinnern uns ganz kurz, wie Kerberos funktioniert. Wenn ich mal ganz kurz die Slide hier auflege. Diese hier. Ich muss ein Ticket anfordern für den Account, unter dem der Zielservice durchgeführt wird. Ja? Das heißt, mit anderen Worten, Alice muss wissen, dass dieser File-Service oder was auch immer für ein Service auf der Maschine und unter dem Account Bob läuft. Da komme ich gleich nochmal dazu. Aber das ist, wenn man sich den Protokollflow anschaut, wichtig. Das heißt, wir sagen jetzt hier, der Server läuft unter Least Privilege Dominic. So, jetzt kommt der Protection Level ins Spiel. Das heißt, der Client sagt, was hätte er gerne für einen Schutz auf dem Kabel? Und hier nehmen wir Verschlüsseln und Signieren. Und der letzte ist der Token Impersonation Level. Und hier sage ich jetzt praktisch, was soll der Server können dürfen mit dem Token? Darf er mich anschauen, im Sinne von, er darf sehen, welche Gruppen ich habe und so weiter? Darf er mich impersonieren oder darf er den Token delegieren? Wir sagen in dem Fall Identification. Und dann würde man den Streamwriter auf den Negotiate Stream setzen und dann haben wir aus Client-Sicht einen authentifizierten Client. So, das gleiche machen wir noch auf dem Server. Das heißt, wir sagen hier var ns ist gleich new negotiate stream. Und geben hier den rohen Socket Stream rein. Okay. Und sagen dann hier authenticate as server. Das heißt, hier muss rein wiederum das Credential für die beidseitige Authentifizierung. Der Protection Level, was jetzt praktisch so viel heißt, wie wenn der Client das nicht mag oder weniger mag, dann wird die Verbindung abgebrochen. Und der Impersonation Level. Impersonation Level. Ah, Token Impersonation Level. Ja. Und das heißt so viel wie, ich muss den Token zumindest identifizieren können oder impersonieren, je nachdem. Und wenn der Client weniger will, dann geht die Verbindung schief, sozusagen. Das heißt auch hier wiederum, können wir lesen und wie gesagt, ganz wichtig, wir können jetzt sagen, var Client Identity ist NS Remote Identity. Wie gesagt, das ist vom Typ iIdentity, ist aber in Realität eine Windows Identity. Und dann kann ich sowas machen wie console-write-line NS Client ID.name. Ne? Können das Ganze wrappen in einem Principle. Windows Principal Client ID. Kann dann Sachen machen wie isInRole wiederum oder könnte Client ID dort impersonate aufrufen und so weiter. Also alles das, was wir schon bereits gelernt haben. Okay, das sieht soweit ganz okay aus, glaube ich. Kompiliert, muss funktionieren. Machen wir mal den Trace an. Starten mal den Server. Okay, starten den Client. Jetzt sollten wir zwei Sachen sehen. Zum einen, es kamen die Daten an. Zum anderen, der Client ist authentifiziert. Und zum dritten, ist es verschlüsselt. Es muss sicher sein. Okay, ja? Das sind also die einfachen Schritte. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Punkt hier. Und zwar haben wir uns zum einen physikalisch connected auf TCP-IP-Ebene mit einem Ziel, mit einer Ziel-IP-Adresse. Und wir mussten zum zweiten sagen, wer ist denn der Account, unter dem der Server läuft? Und das ist für viele Leute ein bisschen verwunderlich am Anfang, weil die sagen dann irgendwie, ich musste noch nie einen Account angeben, wenn ich auf einen File-Server zugreifen will. Oder ich musste noch nie einen Account angeben, wenn ich irgendwie hier sage, HTTP, ADFS, Least Privilege, VM. Ich bin hier authentifiziert, aber woher weiß denn der Browser bitte, unter welchem Account der Webserver läuft? Ja? Und die Antwort ist, es ist in erster Linie konventionsbasiert. Sprich, es gibt in Windows das Konzept von sogenannten Service Principal Names. Service Principal Name. Das mal so. Service Principal Name. Oder auch SPNs abgekürzt. Und die Idee ist jetzt folgende. Wenn ich zum Beispiel in meinem Browser eingebe, das was ich eben eingegeben habe, HTTP, ADFS, Least Privilege, .vm in dem Fall, geht der IE zum Domain Controller und sagt, hey, ich rede mit dem HTTP-Service auf der Maschine ADFS. Und in Active Directory wiederum gibt es ein implizites Mapping von dem Dienst HTTP auf der Maschine ADFS zu einem physikalischen Account. Und das ist per Default der sogenannte Network Service Account. Und das geht auch per Default gut, bis ihr zum Beispiel den Default Account ändert, unter dem der Webservice läuft, zum Beispiel. Indem ich in IIS gehe, ja, und hier zum Beispiel den Account ändere vom Application Pool. Ja, hier zum Beispiel der hier. Advanced Settings, hier sieht man, könnte ich den Account jetzt ändern. In dem Fall würde Kerberos fehlschlagen, weil wir kein Ticket haben für den Account, unter dem der Webserver aufgeführt wird. Was dann passiert ist, dass Windows stillschweigend, leider, muss man sagen, zu einem anderen Protokoll zurückfällt, das nennt sich NTLM. Und NTLM hat weniger Features als Kerberos, ist unsicherer als Kerberos. Aber Windows macht es eben deswegen, um die User Experience zu verbessern von Benutzern. Lieber nehmen Sie im Notfall ein Protokoll, das weniger Features hat, als dass der Benutzer sagen einen Fehler bekommen würde, so Marke irgendwie Logon failed oder was auch immer. Wenn ihr auf den File Service zugreift, ja, zum Beispiel sowas wie so Marke File Server Share, dann wiederum, was Windows macht, ist, es greift auf den, ich glaube, Host Service zu, Host Service auf der Maschine File Server. Und auch da wiederum können Sie praktisch das auflösen und ein Ticket anfordern für den entsprechenden Account. Es gibt ein Tool, mit dem ich diese SPN selbst konfigurieren kann. Und das heißt ZSPN. ZSPN.exe ist sehr gut versteckt, ist auf der Windows Server CD und da die Support Tools. Wenn ihr die installiert, bekommt ihr ZSPN.exe, ist ein wunderbares Kommandozeilentool. Und damit kann ich diese Mappings von diesen symbolischen Namen auf die physikalischen Accounts selbst durchführen. Und das ist, wie gesagt, immer dann interessant, wenn ihr zum Beispiel die Accounts ändert, oder aber wenn ihr im DNS ein CNAME anlegt, zur Marke ADFS, Least Privileged VM, wird jetzt zu internalmydomain.com. Logischerweise weiß Active Directory nicht über dieses Mapping Bescheid von Haus aus, dann kann man dieses ZSPN-Tool nehmen und eben sagen, wenn ein Request reinkommt für den HTTP-Service für diese Maschine, dann gib doch ein Ticket zurück auf den Account, der eben konfiguriert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man, sag ich mal, Kerberos-Arbeit macht. Und daher kommt dieser Parameter hier. Und wie gesagt, dieser Parameter ist deswegen notwendig, weil wir in Kerberos explizit ein Ticket anfordern müssen für den Zielserver. Okay. Wunderbar. Haben wir es geschafft mit der, sag ich mal, der Basis Windows Security. Das heißt, letztendlich, was haben wir uns angeschaut? Windows Authorities. Und das sind entweder lokale oder Domain Authorities, erzeugen Accounts, entweder für Benutzergruppen oder Maschinen. Accounts werden als SIDs intern repräsentiert. Und aus diesen Accounts werden Tokens produziert zur Log-On-Zeit und die Tokens werden an die Prozesse geheftet. Ja? Wenn immer ein Prozess und damit ein Benutzer, dessen Token an dem Prozess angeheftet ist, auf eine Ressource zugreift, dann checkt Windows das Ganze gegen die Access Control Lists. Und wenn das Ganze auf maschinenübergreifend auf Netzwerkebene passiert, dann kommt das Kerberos-Protokoll ins Spiel, das eine Network-Log-On-Session erzeugt auf der Zielmaschine. Die Netzwerk-Log-On-Session hat einen Token und damit kann der Server wiederum Autorisierung durchführen auf Basis des Tokens. Das Kleinste.